Hallo bei Trending Topics. Von 2,7 auf 1,2 Billionen Euro Market Cap hinunter in einem halben Jahr. Der Kryptomarkt hat sich nach dem Hype-Jahr 2021 mehr als halbiert und ist jetzt in etwa dort, wo er im Februar 2021 war. Das ist schon mal passiert, wenn noch nicht so grob. 2018 crashte der Markt um 80% und dann kam der berühmt-berüchtigte Kryptowinter. Ob und in welcher Form nun der neue Kryptowinter kommt, das diskutiere ich heute im Podcast mit Cedric Heid vom Frankfurt School Blockchain Center. Herzlich willkommen im Podcast, Cedric.
Hi Jakob, cool dabei zu sein.
Ja, freue mich, dass du dich heute aus Deutschland zuschaltest in den Podcast. Und man muss ja sagen, seit wenigen Tagen ist es ja offiziell, denn mit Gemini, das ist einer der großen Kryptobörsen in den USA, gibt es das erste Unternehmen, das Massenkündigungen ganz offiziell aufgrund eines bevorstehenden Kryptowinters durchgeführt hat. Was ist ganz generell gefragt, dieser Kryptowinter, was droht uns da?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Wie mit allem, was im Kryptomarkt passiert, weiß es wirklich keiner, weil das ist ja nicht so faktisch. Es kann natürlich sein, dass wenn die Kurse wieder fallen, dann geht ein bisschen diese FOMO weg, die Fear of Missing Out. Und somit gibt es dann vielleicht einen Negativ-Feedback-Loop, wo Leute das Interesse verlieren. Die Headlines reden nicht mehr jeden Tag von einem Allzeithoch. Und so gerät das Ganze ein bisschen in die Vergessenheit, zumindest im Mainstream.
Okay, und jetzt hat es eben diese ersten Massenkündigungen bei einigen Playern, einigen wenigen Playern im Kryptosektor gegeben. Wird sich das fortsetzen, weil die ganz großen Player wie Binance, Coinbase, FTX und so weiter, die haben ja noch nicht so wirklich groß reagiert. Mit was rechnest du?
Das kommt natürlich auf ihr Businessmodell an, wie viel sie an Running Costs haben und wie sehr sie die Leute für die aktive Operation benötigen. Es kann natürlich auch sein, dass der Markt sich sehr schnell wiederholt und dann müssen sie im großen Stil wieder neue Leute anstellen. Dann sind die HR-Kosten recht hoch. Ich denke, das ist auch ein Risiko, dessen sie sich bewusst sein müssen. Aber wie gesagt, es kommt natürlich darauf an, ob sie die Leute wirklich brauchen oder ob hinter den Kulissen alles mehr oder weniger automatisiert ist.
Ja, das hat man ja auch schon gehört. Mir hat einmal ein Crypto-Insider gesagt, so ein Exchange, das kann man mit zwei, drei Leuten auch betreiben, wenn man will. Der Code ist oft Open Source, den kann man verwenden und man braucht eigentlich gar nicht Hundertschaften an Belegschaft, oder?
Genau, ja, ich denke, viel Mannkraft braucht man wirklich im Bereich Customer Support. Das war früher ein Riesenproblem bei Coinbase, so 2017. Leute mussten wochenlang warten, dass sie eine Antwort kriegen. Und das machen natürlich viele privaten Investoren sehr schnell nervös, wenn die keine Antwort kriegen und sie kommen nicht an ihr Geld heran. Zum Glück kann man eben auch Customer Service sehr schnell wieder neu einstellen und schnell trainieren. Aber die Hauptaktivität der Börse, das läuft auf Code und da braucht man nicht viel menschliches Eingreifen.
Okay. Im Vorgespräch hast du gesagt, du bist seit 2013 mehr oder weniger mit Krypto, allen voran Bitcoin natürlich, beschäftigt. Das heißt, du bist schon lange dabei, viele Jahre. Und jetzt droht nicht der erste Kryptowinter. Es gab ja schon mal so Down-Phasen. Kannst du uns ein bisschen so schildern, was so bisher geschehen ist, was diese Kryptowinter auszeichnet, wie lange die dauern, was während denen passiert?
Was ich gesehen habe, also ich habe eben Bitcoin entdeckt, als das erste Mal die 1.000-Dollar-Marke durchbrochen worden ist. Alle dachten, wow, das ist crazy. Diese Internetwährung ist nicht nur wert als 1 Dollar, sondern jetzt wert mehr als 1.000 Dollar. Wie hoch kann es noch gehen? Und dann ist wieder ein bisschen was passiert und der Kurs ist zusammengebrochen. Ich glaube, runter auf 200 Dollar sind wir wieder gegangen. Verlust von 80%. Und dann war bis 2017 eigentlich so gut wie gar nichts. Und dann gab es natürlich 2017, 2018 und der Crash, der darauf folgte, was wir jetzt heute den offiziellen Kryptowinter nennen. Aber in generell, ich glaube, der Trend ist, dass die Allzeithochs werden prozentual gesehen weniger hoch gegenüber dem vorigen, aber auch die Kryptowinter werden kürzer, diese Bärmärkte, die man eben auch Kryptowinter nennt. Und ob wir jetzt wirklich schon in einem Kryptowinter sind, da habe ich auch meine Zweifel, weil der Markt ist manchmal sehr, wie jeder weiß, Krypto ist extrem volatil. Es kann auch sein, dass die Trends sich sehr, sehr schnell verändern wieder.
Okay. Und du bist ja am Frankfurt School Blockchain Center tätig. Habt ihr für euch dort eigentlich quasi in euren Analysen eine fixe Definition für den Kryptowinter oder ist das so eine schwammige Phrase, die ab und an mal durch die Gegend geworfen wird? Oder ab wann würdest du vom Kryptowinter sprechen?
Ich glaube, das ist so ein, auf Englisch sagt man, hindsight is 2020. Ob es wirklich ein Kryptowinter war, kann man nur danach wirklich beurteilen. Weil, wie gesagt, es kann ja am nächsten Tag gleich wieder plus 30% gehen und dann sind wir wieder im Bull Market. Das Ganze ist wirklich sehr emotional und wir in unserem Research Center haben keine offizielle Definition darüber. Wir reden überraschend auch sehr wenig von den Preisen. Wir sind wirklich mehr mit Fokus auf die Technologie. Ich denke, das geht eigentlich vielen so. Vielleicht bei Gemini ist es nicht so, aber viele Startups. Auf Twitter hört man oft, wenn der Winter kommt, dann bauen wir. Für viele ist es egal, die sind überzeugt von der Technologie, die sind aus philosophischen Gründen dabei. Für die ist es egal, ob der Preis jetzt bei 100 Euro steht oder bei 1000 Euro. Darum geht es gar nicht so wirklich.
Okay. Das heißt, die Preise sind so an der Oberfläche, aber im Hintergrund, an der Basis, tut sich weiter viel. Wie war das 2017, 2018 eigentlich, nach diesem ersten großen Krypto-Crash, kann man ja sagen. Was ist da in den Folgejahren passiert, wenn du sagst, da wurde viel im Hintergrund gebaut? Was ist damals eigentlich gebaut worden, was heute vielleicht selbstverständlich ist?
Also 2017, 18, ich glaube, das war halt, damals hat jeder versucht, ein ICO zu machen. Und der Markt war saturated mit sehr, sehr vielen Low-Quality-ICOs auch. Das war auch problematisch. Und hier hat eben der Kryptowinter ein bisschen geholfen, die guten Projekte von den schlechten Projekten zu trennen. Und wie gesagt, im Hintergrund wurde viel gebaut. Ich glaube, während dieser Zeit war bei Ethelon die Planung zur Umstellung zu Aave. Uniswap-Protokoll hat bestimmt daran gearbeitet, die Basics aufzubauen. Sehr viele von den Tools, die wir jetzt sehen mit in Decentralized Finance, die ganzen grundlegenden Sachen, die wurden während dieser Zeit konzipiert und ausgebaut.
Und auch viele, glaube ich, Finanzprodukte, die dann später quasi auch an die Wall Street gekommen sind. Die großen Exchanges haben sich wahrscheinlich dann auch schon vorbereitet, vor allem auf institutionelle Investoren. Und dann kam so ab 2020, eben dann 2021, der zweite große Hype. Und jetzt ist der Markt wieder gecrashed. Was ist so im Rückblick, das ist ja noch gar nicht so lange her, einige Wochen, wenige Monate, was hat diesen Crash dieses Mal ausgelöst?
Ich weiß nicht, ob es wirklich einen spezifischen Auslöser gibt. Diese Frage wird mir oft gestellt, auch im Bekanntenkreis. Ich glaube, es war eine Kombination aus erhöhten Zinssätzen der Federal Reserve Bank, gemischt mit dem Luna Crash, wo natürlich sehr, sehr viele Bitcoins verkauft wurden und noch viele, viele weitere kleine Faktoren. Aber generell, ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen auch so. Ich habe schon länger darauf gewartet, dass ein bisschen wieder so ein Shakeout kommt, weil wir haben so viele Dogcoins gesehen, Shiba Inu, Dogecoin, Elon Musk, Inu, wirklich, es gibt Tausende. Man kann nicht mehr auf Reddit gehen, ohne dass man zugedröhnt wird mit hier neues IDO, 1% Steuerrate, Fair Launch, Docs, Developers. Und dann denke ich mir ja, wenn jetzt Anfänger reinkommen wollen und die stoßen auf sowas, das macht den ganzen Markt, lässt den ganzen Markt ein bisschen unseriös erscheinen. Dazu kommen auch noch die NFTs. NFTs sind natürlich super cool. Die Technologie ist sehr, sehr vielversprechend. Allerdings weiß ich nicht, ob wirklich ein Bild mehrere Millionen wert sein kann. Ich bin auch ein bisschen Skeptiker der traditionellen Kunstszene und ich denke, on-chain bin ich genauso Skeptiker. Ich denke, der Markt muss wieder ein bisschen maturen, ein bisschen abkühlen und sich ein bisschen entspannen. Ich denke auch vor allem viele institutionelle Investoren, die werden nicht beim Allzeithoch kaufen. Die werden strategieren, die werden abwarten und dann, wenn wieder der Markt ein bisschen runtergeht und sich entspannt, wie gesagt, dann wird gebaut, dann wird eingestiegen und dann gibt es wieder Opportunities, dass der Markt wieder nach oben geht.
Du hast jetzt einen interessanten Punkt gesagt, und zwar du hast Dogecoin, Shiba Inu erwähnt. Das sind ja eigentlich diese Spaß-Krypto-Assets, wo man 2021 ja schon die Stirn gerunzelt hat, sehr stark sogar, und sich gefragt hat, wie das alles nur sein kann, dass diese Spaßwährungen so viel wert sein können, unter Anführungszeichen. Aber es sind ja gar nicht die so massiv gecrashed sind, sondern dann Luna und der UST-Stablecoin, auch wieder unter Anführungszeichen, eigentlich ein Projekt, was für sehr seriös genommen wurde. Kannst du dir das eigentlich erklären jetzt so im Rückblick, warum gerade eigentlich ein relativ seriöses Projekt so dramatisch gecrashed ist und gar nicht diese Spaßwährungen?
Ich denke, das ist eine herausfordernde Frage, weil ich will da auch nicht zu kontrovers erscheinen, aber wirklich, was ist der Unterschied zwischen Dogecoin und Terra Luna, was die Seriosität angeht außer halt einem lustigen Namen. Aber Dogecoin hat auch direkt gesagt, das hier ist unsere wirtschaftliche Policy, das ist unser Langzeitplan. Und bei UST war das genauso. Bei Terra Luna war es eben so, dass mit dem Anchor-Protokoll solche Zinssätze geboten wurden, dass es wirklich auf lange Zeit nicht nachhaltig war, weil irgendwann konnten diese Zinsen nicht mehr gezahlt werden, weil da stand natürlich nichts dahinter. Das kam von der Luna Foundation, die haben das ausgezahlt. Und sobald die Zinssätze wegfallen, dann will wahrscheinlich keiner mehr diese Coins halten. Und dann ist halt die Frage, wer verkauft als erstes? Und das Ganze wird sehr riskant. Ich bin ein großer Fan von Algorithmic Stablecoins. Und es gibt sehr, sehr viele coole Projekte, die dann auch unterm Radar fliegen, weil sie eben keine Zinssätze anbieten und man manchmal auch Verluste machen, wenn es eine negative Anpassung gibt der Geldmenge. Ich denke, wie bei SafeMoon oder Dogecoin oder alles Mögliche, der Satz ist, wenn es zu gut scheint, um wahr zu sein, dann ist es das gewöhnlich auch. Das ist also auch ein bisschen mein Leitsatz im Krypto-Universum.
Okay, das ist ein interessanter Punkt auch, also quasi die Rolle von Anchor Protocol in diesem Crash, aber das heißt, das war mehr oder weniger diese Maschine, die künstlich diese UST und Luna Tokens in den Markt gepumpt haben, ohne dass da in irgendeiner Art und Weise ein Wert dahinter stand, oder?
Genau, es war eine Lending-Plattform ohne Counterparty, es war keiner auf der anderen Seite.
Okay, also eigentlich ein Luftschloss aus dem Lehrbuch, wenn man so will.
Genau, ja. Es hat auch wahrscheinlich ein bisschen Utility gehabt, dadurch, dass es UST aus dem Supply nimmt. Aber irgendwann kommen die halt wieder in den Umlauf und dann werden die Preise sich natürlich anpassen. Und solche Supply-Shocks sind für eine Stablecoin nicht gut.
Absolut, ja. Was würdest du jetzt sagen? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage nach dem Täter und dem Opfer. Aber ist der Kollaps von Luna und UST ein Mitauslöser für diesen Kryptowinter oder sind sie eher das erste Opfer? Was war zuerst da, Henne oder Ei?
Also wie ich das sehe, ist das eher ein Mitauslöser, weil eben Bitcoin in solchen großen Beträgen verkauft wurden, auf einmal einfach nur liquidiert. Das hat natürlich den ganzen Markt ein bisschen aufgerüttelt und sehr, sehr viele Coins oder fast alle Coins sind sehr eng korreliert mit Bitcoin. Die folgen einfach dem Bitcoin-Kurs. Und wenn Bitcoin dann auf einmal so gefallen ist, dann die anderen auch. Und dann fängt auf einmal fangen die ganzen Investoren an zu denken, ist dieses Projekt, das ich halte, wirklich was, das ich noch durch einen Winter halten will? Und dann wird das Ganze nochmal extremer.
Okay, alles klar. Mal generell gefragt, wen wird dieser Kryptowinter am härtesten treffen? Jetzt könnte man natürlich meinen, die Exchanges, die sind ja im B2C-Geschäft vor allem ja, die leben ja von diesen starken Kursschwankungen, das heißt, die leben davon, wenn die Kurse stark raufgehen, dann kaufen die Leute, die Exchanges machen eben ihre Provisionen und wenn die Kurse stark runtergehen, passiert das Gleiche, die Leute verkaufen und die Exchanges machen wieder viel Provisionen. Aber wenn der Kurs dann so seitwärts geht, ist das ja eher schlecht für die Exchanges. Sind die dann die großen Verlierer von so einem Kryptowinter?
Das ist ein interessanter Punkt. Das kann gut sein. Ich denke, die großen Exchanges, für die ist ein bisschen Volatilität genug und man sagt auch immer, dass nicht alle Exchanges so vertrauenswürdig sind. Da gibt es immer Gerüchte und Gemunkel, dass ein bisschen die Volatilität noch künstlich hinzugefügt wird, damit vor allem die Leute, die mit Leverage traden, ein bisschen mehr, sagen wir mal, Aktion sehen. Aber im Großen und Ganzen denke ich halt, die großen Verlierer sind die Leute, die ganz oben gekauft haben. Die Leute, die gedacht haben, jetzt, das kann ich nicht verpassen, das geht noch weiter hoch. Das war vielleicht ihre erste Erfahrung mit Krypto. Und jetzt sitzen sie da und den größten Fehler, den sie jetzt machen könnten, ist einfach alles verkaufen und sagen, ich bin fertig mit Krypto. Was aber leider auch verständlich wäre.
Absolut. Ja. Das muss man auch immer mitdenken. 2021 sind wahrscheinlich die meisten neuen Leute in diesen Markt dazugekommen. Manche reden davon, dass es so weltweit so mehr als 200 Millionen Leute mittlerweile gibt, die Kryptoassets und wahrscheinlich in erster Linie Bitcoin haben. Und viele, viele davon sind dann 2021 bitter enttäuscht worden. Könnte das den Kryptowinter dann noch verschärfen? Beziehungsweise kann es dann überhaupt sein, dass gar nicht mehr ein Kryptosommer kommt, weil einfach zu viele Leute zu viel Geld verloren haben?
Ich denke ja und ich denke, du bringst da einen guten Punkt auf. Wenn wir reden von der Zukunft von Krypto und der Mass Adoption, dann ist immer die Frage, wie wird das aussehen? Wir stellen uns immer alle vor, dass alle ihre Crypto-Wallets haben und mit ihren Second-Layer-Polygon beim Bäcker zahlen. Das glaube ich mittlerweile ist ein bisschen idealistisch. Also ich hätte das auch gerne so. Aber ich denke, wir sehen auch langsam im Mainstream so ein bisschen den, ich sage immer auf Englisch, den Clash of Cultures. Auf den sozialen Netzwerken, wenn man mal rausgeht von den Kryptoforen, gibt es eine sehr negative Wahrnehmung von NFTs, Kryptowährungen. Es gibt auch viel Missinformation, dass alles schlecht für die Umwelt ist. Und die Leute haben halt ein bisschen Angst von, was ihnen fremd ist. Und ich denke jetzt, dass viele Neueinsteiger vielleicht so verletzt worden sind. Das kommt vielleicht noch hinzu, dass die das ganze Thema einfach abschreiben als, das ist alles blöd, das ist alles ein Ponzi-Scheme. Das kann wieder ein paar Jahre die Adoption verlängern. Allerdings sehen wir jetzt auch sehr viele Protokolle und Applications, die Krypto in ihrem Backend benutzen, die sich nicht mehr als Krypto-Startup erkennen zu geben, zumindest den Verbrauchern gegenüber, sondern einfach nur sagen, wir sind eine Fintech. Und ich denke, so kann die Adoption weitergehen.
Okay. Was wäre ein Beispiel dafür? Mir fällt jetzt ad hoc ein, Checkout.com setzt zum Beispiel auf den Stablecoin USDC, damit Händlerinnen in ihren Online-Shops auch am Wochenende und an Feiertagen dann halt, wenn die Banken zu haben, quasi die Settlements machen können. Wäre das dann eigentlich so ein Anwendungsfall, wo gar nicht mehr groß Krypto draufsteht, aber dann im Hintergrund Krypto am Werk ist?
Genau, ja. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das ich gerne erwähne und auch ein Thema, das, wo ich auch sehr passionate drüber bin, sind die Captures. Es gibt ja die Alternative zu dem Google Capture, das heißt H-Capture. Das sieht man auch, das hat dann so ein Symbol mit einer Hand drauf. Und das funktioniert auch mit Kryptowährungen. Immer wenn das ausgefüllt wird, dann kriegt der Betreiber der Webseite einen Mikrobetrag an Geld. Aber für die meisten Leute, die das sehen, da merken wir gar nicht, dass da ein bisschen Volumen dahinter steht. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr. Wir sehen jetzt auch die ersten Krypto-Social-Media-Sites. Steemit gibt es ja schon länger. Jetzt gibt es dieses Lens-Protokoll. Und natürlich ist gerade noch so, du musst dich auskennen mit Kryptowährungen, um darauf zuzugreifen. Aber ich denke, da werden bald neue Frontends kommen, die den Zugriff sehr erleichtern werden.
Okay. Ein Punkt, der wurde ja immer wieder erwähnt, NFTs hätten ja quasi ein Schlüssel für diese Massenadoption sein sollen, auch im Zusammenspiel mit Games. Auf der anderen Seite hat man jetzt gesehen, der NFT-Hype, der war sehr schnell da, ist jetzt auch sehr schnell wieder weg. Wie denkst du generell, wie wird es mit NFTs weitergehen? Wird das so ein Ding sein? Das war damals Anfang 2021 und kam nie wieder, oder ist das was Längerfristiges?
Ich denke, NFTs werden auf jeden Fall bleiben. Die einzelnen Bilder ohne Utility, wie die sich entwickeln werden, das weiß ich nicht. Und wie viel Wert die wirklich der Crypto-Community bieten, weiß ich auch nicht. Aber GameFi und die Integration von NFTs in Videospielen, glaube ich, wird auf jeden Fall kommen. Und gerade gibt es sehr viel Controversy darüber. Ubisoft hat ja angekündigt, die wollen das in einem ihrer Spiele haben. Und das Internet ist ausgerastet und hat gesagt, nee, das ist viel zu teuer und das ist schlecht für die Umwelt. Aber ich denke, wenn das fair gemacht wird und einfach nur als Werkzeug behandelt wird, dann wird es der neue Standard werden. Wir sehen ja heute schon bei Spielen wie Counter-Strike Go, dass es einen sehr großen Sekundärmarkt gibt für die ganzen In-Game-Items. Und NFTs geben halt die Möglichkeit, sowas weiterzuführen, ohne dass ein Mittelmann da steht und sich 30% einsteckt auf jeden Trade. Das Problem ist nur, das darf nicht vermarktet werden als, guck mal, hier sind Krypto, hier sind NFTs, sondern nur, hier, das kann dir jetzt gehören. Und wenn die Leute fragen, wie, dann erklärt man ihnen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, die meisten werden das einfach gar nicht fragen.
Warum waren die Gamer so stark gegen NFTs? Also das war ja wirklich eine Welle der Entrüstung. Zuerst wurde immer groß erklärt, NFTs und Games, das passt zusammen wie Hand und Handschuh. Aber am Ende haben sich die dann sehr aufgeregt. Was waren die Vorwürfe gegen NFTs?
Ja, das konnte ich mir auch selber nicht erklären. Ich hatte da auch ein paar heiße Online-Debatten auf Reddit und so, habe versucht, ein bisschen denen das zu erklären, aber das ist nicht gut geendet für mich. Viele sagen, NFTs sind schlecht für die Umwelt, was eigentlich nicht stimmt, wenn es zum Beispiel auf Tezos läuft oder auf einer Proof-of-Stake-Blockchain. Andere sagen, das ist wieder ein Ponzi-Scheme und die Spielfirmen wollen uns nur ausnutzen. Ich meine, natürlich, Activision und Electronic Arts und so haben nicht so wirklich den Ruf, dass sie wirklich Wert den Spielern geben wollen, sondern eher das Gegenteil. Und da sind natürlich Spieler hesitant. Und dann habe ich gedacht, wir brauchen ein NFT-Spiel, ein Killer-App, das nicht von einem großen AAA-Publisher kommt, sondern das von irgendeinem coolen Startup kommt. Und dann schien es so, als hätten wir es mit Axie Infinity, aber mit Axie Infinity sieht man auch wieder neue Kritikpunkte, die meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt sind. Wir hören ja immer Stories, dass die Besitzer von NFTs Scholarships anbieten, wo sie ihre Axies ausleihen an irgendwelche Leute in den Philippinen. Die spielen dann am Tag 20 Stunden. Der Besitzer des NFTs steckt sich irgendwie 50% ein. Das ist dann nicht wirklich, was NFT-Gaming sein soll. Es soll nicht um Geld gehen, es soll um Ownership und Spaß gehen. Und wenn man Geld machen kann, dann ist das natürlich cool. Aber wenn es nur noch darum geht und der Spaß ausstirbt, dann ist das toxisch.
Absolut, vor allem wenn man dann gleich in so einer Ausbeutungssituation dann auch landet und in einem Billiglohnland jemanden trocken lässt, um selber Geld zu verdienen. Axie Infinity ist eins. Das andere, vielleicht noch potenziell größere Online-Game-Metaverse, ist ja möglicherweise The Other Side. Das ist ja mit sehr, sehr viel Geld in den Markt gedrückt worden. Bis dato gibt es ja eigentlich nur diese NFTs. Glaubst du eigentlich noch daran, dass es wirklich dieses 3D-Universum, 3D-Game, The Other Side geben wird? Oder reicht es einmal, dass diese NFTs auf den Markt gekommen sind, die dann halt tradable sind?
Ich muss sagen, mit Other Side kenne ich mich gar nicht aus. Da habe ich ja beim letzten Mal das erste Mal davon gehört, als wir darüber gesprochen haben. Ich denke, das ist von Bored Ape Yacht Club, oder? Die haben halt Glück, weil sie sind in einer Position, wo sie ankündigen können und verkaufen können und dann bauen. Das Ganze ist natürlich sehr riskant für beide Seiten, für Investoren. Die werden sich fragen, kommt das Spiel jemals? Und andererseits für Bored Ape Yacht Club, wenn das Spiel nicht kommt, dann ist das sehr, sehr schlecht für ihren Ruf und für die Investoren, die dahinter stehen. Die andere Frage ist, wollen Leute das überhaupt? Gibt es dafür genug Nachfrage? Ich kenne mich da echt nicht so wirklich aus mit dem Metaverse, weil ich denke, das ganze Thema ist ein bisschen auch im Hype und ich kann mir das persönlich gar nicht vorstellen. Das heißt nicht, dass es nicht kommen wird, das heißt nur für mich selber, mich hat das noch nicht so gepackt, das Thema.
Okay, alles klar. Gehen wir mal weg vom NFT-Metaverse-Thema, zurück zu dem letzten Crypto-Crash. Ich habe mit Verwunderung festgestellt, dass sich jene, die sich eigentlich als Bitcoin-Maximalisten sehen, die sind eigentlich sehr positiv und froh gestimmt aktuell. Also wenn man auf Twitter schaut, da hat man den Eindruck, als wenn Bitcoin nie gecrashed wäre, sondern nur der restliche Kryptomarkt. Warum ist das so? Hast du auch den Eindruck? Und warum freuen sich die Bitcoiner so, wenn Luna, USD und so weiter in sich zusammenfallen?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen diese Meinung von wegen, der Markt braucht wieder ein bisschen Zeit zu entspannen und die ganzen schlechten Projekte müssen mal aussortiert werden. Ein Projekt, über das wir gar nicht mehr wirklich heute reden heutzutage, ist SafeMoon. Das war ja damals riesig. Alle haben gesagt, das ist das nächste große Ding. Aber viele, die schon länger dabei waren, haben gesagt, nee, das ist ganz klar ein Scam, Finger weg. Und das ist jetzt ein Projekt, das wurde langsam aussortiert. Also das ist vorbei. Und was die anderen Projekte angeht, da werden wir noch sehen. Aber der Markt ist halt schon sehr hart und bestraft Projekte, die im Krypto-Sommer viele Versprechen machen und viel reden. Und wenn dann der Winter kommt und ist nichts gebaut, dann werden sie aussortiert. Und für die Bitcoin-Maximalisten ist es halt so, viele sagen halt, Bitcoin hat schon alles, mehr brauchen wir nicht. Und dann, wenn die anderen, sag ich mal, aussortiert werden, dann klopfen die sich selbst auf die Schulter und sagen, guck mal, wir hatten recht. Natürlich gibt es auch sehr viele andere Projekte, die weiterhin sich recht gut halten. Langfristig müssen wir sehen.
Alles klar. Noch eine letzte Frage, vielleicht so ein bisschen Blick in die Zukunft, und du beschäftigst dich ja auch wissenschaftlich mit dem Thema. Wenn jetzt der nächste Kryptowinter kommt, jetzt haben wir in den letzten Jahren von DeFi, GameFi, NFTs, Metaverse gehört. Was denkst du, was sind so die Zukunftstrends? In welche Richtung werden die jetzt Zeit, Kapital im Kryptowinter haben? Was werden die bauen? Und was wird wichtig sein, dass das dann ein langfristiger Erfolg wird?
Also das Nächste, worauf ich wirklich warte, ist die große Chainlink-Ankündigung, dass sie das Staking eröffnen. Und dann sehen wir auch sehr viele neue Oracles, die neue Daten in die Blockchain bringen, Ich denke auch, wir werden sehr viele Startups in dem Bereich sehen, die nur darauf fokussiert sind, Daten zu sammeln und diese zu tokenisieren. Aber vielleicht etwas mehr in general. Die drei großen Themen für mich sind CO2-Tokenisierung und Integration in Smart Contracts für die Industrie. Das ist was, womit ich mich sehr, sehr viel beschäftige zurzeit. Die Self-Sovereign Identity und Reputation im Web3-Space und Asset-Tokenisierung, Tokenisierung von Immobilien, Fahrzeugen, alles Mögliche. Und auch da ist gerade ein bisschen der Streit zwischen, machen wir das alles by the books, mit die Regulation zuerst und dann bauen wir, oder ist es eher das, die permissionless spirit von Blockchain, von wegen, bauen wir einfach mal und schauen wir dann. Und ich denke, eins von diesen zwei Sachen hat viel mehr interessante Entwicklungen zurzeit. Aber wirklich, was langfristig passiert, das bleibt zu sehen. Und es kann wirklich beidseitig gehen. Es kann auch sein, dass beide Bereiche sich weiterentwickeln und dann im Wettbewerb stehen. Und letztendlich entscheidet nun mal der Markt.
Okay, alles klar. Also CO2-Token, die Tokenisierung von Immobilien und Self-Sovereign Identity, drei super spannende Themen. Cedric, vielen Dank für die Inputs. Ich hoffe, dass wir uns zu diesen Zukunftsthemen auch wieder mal austauschen können. Vielen Dank fürs Interview.
Sehr cool, würde mich freuen.